In kurzen, humorvollen Erzählungen erfahren Sie bei Radio Horeb in diesen Tagen mehr über eine abenteuerliche Kindheit, aber auch über den Alltag der Sowjetbürger. Ich bin Brit Bergen und begrüße Sie zur 7. Folge von »Wie ich zum Mann wurde – Ein Leben mit Kommunisten, Atheisten und anderen netten Menschen«, das Vincent Hagen für Radio Horeb liest. Alexander Krylow wächst in der ehemaligen Sowjetunion auf, wo Glaube und Religion, außer bei seiner Oma und seiner Mutter, keine Rolle spielen. In seinen Kurzgeschichten geht es nicht um eine ideologische Ablehnung, sondern um eine natürlich kritische Haltung, die zum Schmunzeln, aber auch zum Nachdenken bringt. Unter anderem darüber, was es heißt, ein ganz normales Kind zu sein und über die Bedeutung davon, bewusste Disziplin zu leben.
Das Opfer der Kunst. Meine erste Autorität im Bereich Kunst und Kultur war Tante Taja, eine ältere Frau, die in unserem Haus wohnte. Sie selbst hatte keine Zweifel, dass sie ihre Berufung lebte. Sei froh, dass solche Menschen wie ich im Kulturbereich tätig sind. Was würde sonst aus unserer Gesellschaft? Tante Taja arbeitete im städtischen Kulturpalast als Putzfrau. Dort hatte sie viel zu sagen, denn eine gute Putzfrau zu finden war damals gar nicht einfach. Ihre Bedeutung für Kunst und Kultur war geradezu sprichwörtlich. Selbst wenn Eintrittskarten für Theatergastspiele, Konzerte oder Zirkusse ausverkauft waren, so konnte sie doch für mich immer einen Platz finden, meistens umsonst. Manchmal stand sie sogar selbst an der Türkontrolle. So spielte sich für mich zunächst das ganze Kulturleben in unserem Kulturpalast ab. Er gehörte zu den schönsten Gebäuden unserer Stadt. Die Foyerdecke war als Himmel bemalt, an dem Piloten und Fallschirmspringer zu sehen waren. Im Zuschauersaal hing ein riesiger Kronleuchter und die Wände waren mit Bildern der Vertreter der verschiedenen Berufe verziert. Auf einer Skulpturengruppe über dem Haupteingang war ein Zitat Lenins zu lesen: »Die Kultur gehört dem Volke.« Die Kultur, die dem Volk gehörte, bestand meistens aus Amateuraufführungen, Konzerten und pathetischen Literaturabenden. Zum Wohle des Volkes wurden Unternehmen und Berufsgruppen verpflichtet, Chor- oder Tanzauftritte einzuüben und in der Öffentlichkeit aufzuführen. Einige sangen über Lenin und die Revolution, die anderen präsentierten melancholische Volkslieder über die Natur oder beweinten die unerwiderte Liebe. In der Schule sangen wir auch über die Liebe zur Heimat und zur kommunistischen Partei. Die Lehrer waren auch für unsere Kulturaktivitäten zuständig und mussten nach den Unterrichtsstunden mit uns verschiedene Auftritte einüben. Unkomplizierte Melodien der patriotischen Gesänge, die erstaunlicherweise große Ähnlichkeit mit deutschen neuen geistlichen Liedern hatten, sollten die Nähe der Musik zum einfachen Volk bezeugen. Der Sinn dieser ganzen Aktivitäten erschloss sich mir durch eine Aufschrift, die eingerahmt in unserem Kulturpalast hing: »Kunst fordert Opfer«. K. Stanislavski. Was das zu bedeuten hatte, konnte ich aus verschiedenen Sichtweisen interpretieren. Wir lernten, dass Kommunisten ihr Leben für unsere Zukunft opfern, dass die Helden der Arbeit ihre Kräfte für unser sorgloses Leben hingeben. So konnte ich nachvollziehen, dass auch ich jetzt gefragt war. Die stundenlangen Amateurauftritte geduldig anzuschauen, war für mich jedenfalls ein Opfer, welches die sowjetische Kunst von mir forderte. Einen ganz anderen Eindruck bekam ich dagegen in Theatern, Ausstellungen und Museen in Moskau. Bei meinem ersten Theaterbesuch sah ich das Erwachsenendrama Maria Stuart von Friedrich Schiller. Da verstand ich bestimmt nicht alles, aber das Theater hat mich so beeindruckt, dass ich einzelne Szenen bis heute vor Augen habe. Mit 13, 14 Jahren lernten wir zwischen der offiziellen und der inoffiziellen Kunst zu unterscheiden. Einige Stücke waren im Fernsehen zu sehen, andere aber wurden über halblegale Kanäle und private Tonbandaufnahmen verbreitet. Die offiziellen Auftritte mussten dem Geist des Volkes entsprechen und oft von speziellen Kunstausschüssen genehmigt werden. Aufmüpfige Künstler wurden moralisch verurteilt und mussten mit einer öffentlichen Distanzierung durch ihre Kollegen rechnen. Da bekam die Aufschrift »Kunst fordert Opfer« ihre weitere Bedeutung. Ganz offensichtlich opferten sich für die Kunst unsere lokalen Kulturschaffenden, zum Beispiel der Akkordeonspieler aus dem städtischen Kulturpalast. Einmal wurde er morgens schlafend im Übungsraum gefunden. Da seine Frau nicht an die opferreiche Hingabe ihres Mannes glaubte, musste er auf Stühlen übernachten. Der arme Musiker hatte bis in die Nacht hinein mit einer Amateurgruppe geprobt und erst auf dem Heimweg bemerkt, dass er seinen Schal nicht dabei hatte. Er kehrte zurück und, ohne das große Licht wieder anzuschalten, nahm er irgendetwas aus der Künstlergarderobe, um es sich um den Hals zu wickeln. Seine Frau wartete auf ihn schon an der Haustür und konnte nicht nachvollziehen, warum ihr Gatte so lange hatte arbeiten müssen. Das Klärungsgespräch bekam eine neue Wende, als der Akkordeonspieler seinen Mantel auszog. Sein Hals war mit einem rosafarbenen Rock umwickelt, welche normalerweise Tänzerinnen tragen. Nur der Einsatz der Kollegen konnte in den darauffolgenden Tagen die eifersüchtige Frau etwas beruhigen und zur Versöhnung der Familie beitragen. Der Akkordeonspieler sah sich zweifellos als wahres Opfer der Kunst. Welche anderen Opfer die Kunst in unserem Kulturpalast forderte, bleibt der Geschichte zuerst verborgen. Bewusste Disziplin. Vor unserer Schuldirektorin hatten wir viel Respekt und sogar etwas Angst. Sie war eine überzeugte Kommunistin, aber auch eine kluge und gewissenhafte Frau. Trotz keiner einfachen sozialen Verhältnisse schaffte sie es, in unserer Schule nicht nur Ordnung, sondern auch ein kollektives Bewusstsein zu etablieren. Ein wichtiger Begriff dazu war die sogenannte bewusste Disziplin. Wir lernten unsere Schule sowie unser sozialistisches Land nicht aus Pflicht, sondern aus innerer Überzeugung zu lieben und zu pflegen. Dies versuchte unsere Schuldirektorin durch innovative Maßnahmen zu erreichen. Einmal wurde die ganze Schule plötzlich zusammengerufen. Die Stimme der Direktorin klang so, als ob der nächste Weltkrieg ausgebrochen wäre. Es war etwas Schreckliches passiert. Jemand hatte vergessen, die Toilettenspülung zu drücken. Dazu lag Papiermüll auf den Schuletagen. Wir sollten lernen, unsere Schule nicht als ein öffentliches Gebäude, sondern als unser gemeinsames Haus zu betrachten. Einige Jahre nach dem Schulabschluss gestand mir diese Schuldirektorin, dass sie manchmal selbst während des Unterrichts Papierklümpchen auf der Schuletage verteilt hatte, um in der Pause zu beobachten, wer von den Schülern oder auch den Lehrern daran vorbeiging. Eine bewusste Disziplin bedeutete, dass wir alle Mängel in der Schule selbst merken und auch beseitigen sollten. Um eine bewusste Disziplin zu erzeugen, gab es in unserer Schule sogar die Tage der Selbstverwaltung. Einmal pro Jahr wurden alle Lehrer im Lehrerzimmer eingesperrt und alle Posten in der Schule von uns Schülern übernommen. Die Schüler unterrichteten, gaben einander Hausaufgaben auf und vergaben die gültigen Noten. Sogar der Schuldirektor und alle anderen Schulleiter wurden an diesem Tag aus den Schülern bestimmt. Wir mochten solche Tage sehr und haben unsere Verantwortung ernst genommen. Das Problem mit der bewussten Disziplin war eigentlich im ganzen Land aktuell. Wenn der Staat seine Bürger wie Kinder behandelt, verhalten sich diese Bürger auch wie Kinder. Die Arbeitsdisziplin, die Arbeitsqualität und die Pünktlichkeit waren zu einem unlösbaren Knoten des sozialistischen Systems geworden. Man versuchte, das Problem mit solchen Aktionen wie der Fünfjahresplan der Qualität und Effizienz oder mit überraschenden Disziplinkontrollen zu beheben. Dies bekamen wir sogar schon in der Schule zu spüren. An dieser Stelle muss ich gestehen, dass ich immer schon ein Problem mit der Pünktlichkeit hatte. Das Problem lag daran, dass ich immer pünktlich war und deswegen ständig auf andere warten musste. Meine Freunde sagten mir öfter, dass ich auch später kommen solle. Es fiel mir jedoch irgendwie schwer zu begreifen, warum ich später kommen sollte, wenn man eine bestimmte Uhrzeit verabredet hatte. In meiner ganzen Schulzeit habe ich nie verschlafen und mich nie verspätet. Es gab nur eine einzige Ausnahme. Ich ging in der Pause wie gewöhnlich auf den Schulhof und traf dort unsere Klassenlehrerin, die mir etwas mitteilen wollte. Ich fand es nicht höflich, die Lehrerin zu unterbrechen und blieb mit ihr noch gut 5 Minuten nach dem Läuten der Schulglocke stehen. Am Schuleingang stoppte unsere Schulpatrouille mich als Nachzügler. Da dieser Tag zum Aktionstag der Disziplin und Ordnung erklärt worden war, wurde ich namentlich auf einer Karikatur abgebildet. Unter einem Bild mit einem unordentlichen Schüler stand folgender Text: Schande! Solche Schüler kommen immer zu spät und bremsen unseren Lernprozess. Bringen wir ihm bei, was Ordnung bedeutet. Ich hatte keine Möglichkeit, jemandem meine Situation zu erklären. Wenn es um die Erziehung des Kollektivs ging, spielte alles andere keine Rolle. Es ist auch schwer zu sagen, ob diese Karikatur etwas zur bewussten Disziplin in unserer Schule und zu meiner bewussten Disziplin beitrug. Sie brachte mir jedenfalls bei, die gesellschaftlichen Aktionen ernster zu nehmen. Eine bewusste Disziplin, ohne sie so zu nennen, habe ich von meiner Mutter gelernt. Nicht nur, weil sie selbst eine solche hatte, sondern weil sie mir immer ihr unbegrenztes Vertrauen schenkte. Als kleines Kind wusste ich schon, wo zu Hause unsere ganzen Ersparnisse versteckt waren, und nie habe ich daran gedacht, etwas davon zu nehmen. Außerdem hat meine Mutter nie meine Hausaufgaben kontrolliert. Sie sagte, dass sie mir vertraue und dass ich groß genug sei, um die Wichtigkeit der Hausaufgaben zu verstehen. Ich durfte, wann immer ich es wollte, bei meinen Freunden übernachten und ab dem Teenageralter beliebig spät nach Hause kommen. Sie war selbstverständlich um mich besorgt und ist nie schlafen gegangen, bevor ich nicht heimgekehrt war. Denn die Erziehungsmethode meiner Mutter waren das Vertrauen und die Freiheit, die erkennbarer Ausdruck großer Liebe sind. Mein Doppelleben. An einem Abend kam meine Mutter etwas besorgt nach Hause. Nach dem Abendessen wollte sie sich von mir beraten lassen, nach welchen Methoden sie mich erziehen sollte. Ihre Mitarbeiterin hätte ihr gesagt, dass meine Entwicklung sehr besorgniserregend sei. Alle normalen Kinder in meinem Alter würden Fußball und Karten spielen, im Garten arbeiten, Kartoffeln anpflanzen oder angeln gehen. Ich dagegen ginge mit meiner Zeit unverantwortlich um und verschwendete sie mit Büchern. Diese Mitarbeiterin warnte meine Mutter, sie solle ihre Erziehung überdenken, denn Bücher seien gefährlich. Wenn meine Mutter also meine Entwicklung nicht dringend unter Kontrolle brächte, könnte ich mein ganzes Leben verderben. Die aufmerksame Mitarbeiterin hatte etwas bemerkt, was die Schule zuerst nicht registriert hatte. Mit circa 11 Jahren begann ich mein Doppelleben. Schule und Spaß gehörten bei uns nicht zusammen. Das Wichtigste war, die Inhalte aus dem Lehrbuch zu reproduzieren, am besten wörtlich. Großen Anteil der Unterrichtsstunden hatten bei uns naturwissenschaftliche Fächer. Mein Lieblingsfach aber war Geschichte. Da konnte ich sonst verborgenes Wissen über die Kirche und über den Glauben bekommen und nahm mir sogar vor, nach dem Schulabschluss Geschichtslehrer zu werden. Ab der 5. Klasse gab es in der Schule 2 Wochenstunden Fremdsprachenunterricht und wir konnten zwischen Deutsch und Englisch wählen. Besonders wichtig beim Erlernen der Fremdsprachen waren ideologische Texte. Ich konnte zum Beispiel auf Deutsch auswendig die Biografien von Karl Marx, Ernst Thälmann und Clara Zetkin erzählen, sowie ausführlich darüber berichten, wie die jungen Pioniere Altmetalle und Altpapier sammelten. Als ich im Jahre 1991 durch den Jugendaustausch Gorbatschow-Kohl zum ersten Mal nach Deutschland kam, musste ich feststellen, dass sich keiner für die Aktivitäten der jungen Pioniere interessiert hatte. Da auswendiges und aus meiner damaligen Sicht oft sinnloses Lernen nie meine Stärke war, ließ ich nicht selten alle Hausaufgaben liegen und verschwand in einer anderen Welt. Diese Welt war die Bibliothek. In unserer kleinen Stadt gab es 4 Bibliotheken. Eine Kinderbibliothek, eine Jugendbibliothek, eine Zentralbibliothek und eine Gewerkschaftsbibliothek. Die letzte war mit circa 100.000 Büchern besonders gut ausgestattet und wurde zu meinem 2. Zuhause. Mit der Zeit wurde ich da fast wie ein erwachsener Mitarbeiter behandelt. Ich half den Bibliothekarinnen bei ihren Aufgaben und hatte dafür alle Freiheiten. Ich durfte in der Bibliothek auch außerhalb der Öffnungszeiten bleiben, stundenlang in sonst geschlossenen Bücherspeichern verweilen und die Bücher aus Sondersammlungen lesen. In der Bibliothek lernte ich viele andere Kinder kennen und wurde sogar zum Vorsitzenden des von uns gegründeten Clubs der jungen Bücherliebhaber bestimmt. Wir organisierten Lesungen, Buchvorstellungen und Literaturabende, wir spielten Theater und brachten besondere Bücher in die Betriebswerke und in die Gewerkschaftsversammlungen. Ich lernte literarisch zu schreiben und vor Publikum zu reden. Das Faszinierendste war aber das Universum, das ich in den Büchern entdeckte. Zuerst die Abenteuer von Alexandre Dumas, Jules Verne, Jack London, später die tiefen religionsphilosophischen Werke von Fjodor Dostojewski, Anton Tschechow und Michael Bulgakow, dazu alle möglichen populärwissenschaftlichen Bücher und Enzyklopädien. Als ich zum ersten Mal begriff, was alles in einer Enzyklopädie zu entdecken war, habe ich nach der Vatikanstadt geschaut. In der Schule oder in den Medien wurde nie etwas über den Vatikan gesagt, so dass ich nicht sicher war, ob der kleine katholische Staat aus unseren privaten Gesprächen überhaupt existierte. Zu meiner Freude hat mir die große sowjetische Enzyklopädie nicht nur die Existenz von Vatikan und Papst bestätigt, sondern auch verraten, dass es außer uns noch Millionen anderer Katholiken auf der Welt gibt. Meine neuen Freunde, mit denen ich mich gut verstand, lernte ich nicht mehr auf der Straße, sondern in den Büchern kennen. Die Romanhelden waren abenteuerlustig, konnten ehrliche und mutige Entscheidungen treffen. Sie schienen ganz anders als die Menschen aus meiner Umgebung zu sein. Ich nutzte jede Gelegenheit, um zu lesen, in der Schulpause, im Bett, bei den Spaziergängen und sonst wo. Je tiefer ich in die Weltliteratur und in die Suche nach dem Sinn des Seins versank, desto mehr entfernte ich mich von der Schule. Einerseits bot mir die Bibliothek eine Flucht vor der Realität in eine Welt des freien Denkens, andererseits begann ich tatsächlich zu zweifeln, ob ich den Schulabschluss schaffen und irgendwann einen Platz im Leben finden würde. Unsere Geographielehrerin sagte vor der ganzen Klasse, dass solche ungebildeten Menschen wie ich den Aufbau des Kommunismus stören würden. Die Chemielehrerin meinte, dass ich unfähig für ein Studium sei und ich nie einen Hochschulplatz bekäme. Meine guten Noten an der Uni und meine späteren wissenschaftlichen Forschungen kann man aus ihrer Sicht nur als Wunder bezeichnen. Die aufmerksame Mitarbeiterin meiner Mutter hatte recht. Bücher sind gefährlich. Sie können zum Nachdenken verleiten und zu überraschenden Wendungen im Leben führen. Schädlicher Kaugummi. Ich kann mich nicht genau erinnern, ob es bei den Mädchen genauso war, aber ein einfacher Kaugummi reichte aus, um uns Jungs zu begeistern. Denn Kaugummi hatten wir bisher nur im Kino gesehen. Durch unsere Bekanntschaften habe ich immer mal wieder westliche Kaugummis probiert und diese mit Freunden geteilt. Diese Kaugummis wurden dann sogar von unseren Jungs weiter ausgeliehen. Jeder durfte ein paar Minuten kauen. Diejenigen, die solches Glück nicht hatten, haben es mit Teer und Bitumen versucht. Es war einfach cool, wie im Kino zu kauen. Ich hätte diese Erlebnisse wahrscheinlich vergessen, wenn man mir in der Schule nicht eine Lektion verpasst hätte. Es ist gut zu teilen, egal ob man selbst viel oder wenig hat. Diese einfache Regel habe ich nicht nur in unserem christlichen Zuhause, sondern auch in der Schule gelernt. Teilen fand ich immer gut. Als ich die ersten sowjetischen Kaugummis zum ersten Mal in Moskau im Supermarkt sah, habe ich sofort mehrere gekauft, um diese mit meinen Kumpeln zu teilen. Eine weiße Packung mit orangefarbigen Überschriften Afelsinovaja beinhaltete 5 Pastillen. Ich brachte mehrere Packungen mit in die Schule und teilte diese in der Pause mit den Mitschülern. Die Gefühle der Lehrerin, die danach in die Klasse kam, kann man sich heute nur vorstellen. Sie selbst hatte Kaugummis noch nie im Leben gesehen und konnte zuerst mit uns kauenden und schmatzenden Jungs nichts anfangen. Als sie endlich feststellte, dass wir etwas machten, was dem sowjetischen Schüler grundsätzlich fremd sein sollte, faltete sie aus einer Zeitung eine Tüte und ging damit durch die Reihen. Keiner von uns wollte seinen lang ersehnten Kaugummi ausspucken, aber der ernste Blick der Lehrerin sagte uns, dass jeder Widerspruch zwecklos war. In den nächsten Wochen fanden in der Schule mehrere klärende Gespräche statt. Es wurde sogar eine Fachkraft der örtlichen Gesundheitsaufsicht eingeladen, um uns gruselige Geschichten über Kaugummis zu erzählen. Die Kaugummis würden unsere Mägen von innen zerfressen und zu einer überproportional starken Kieferbildung wie bei Pferden führen. Die Hauptgefahr der Kaugummis bestand aber in den Absichten der Kapitalisten. Sie, so sagte man uns, hätten sich extra Kaugummis ausgedacht, um die sowjetischen Kinder zu gefährden oder sie sogar zu vergiften. Dass die von mir verteilten Kaugummis in Moskau produziert worden waren, spielte dabei keine Rolle. Einige Jahre später durfte und konnte man auch bei uns überall Kaugummis kaufen und die ganze Aufregung darüber war vergessen. Für mich war dabei sicherlich gut zu lernen, dass beim Teilen nicht die Aktion, sondern die Inhalte entscheidend sind. Das verbotene Buch. Es war in der Sowjetunion selbstverständlich, etwas, was dem Parteikurs nicht entsprach, negativ zu bewerten, egal ob man es gelesen, gesehen oder gehört hatte. Mit bestimmten Ansichten weiß man von Anfang an, was gut und was nicht gut ist. So gab es ein Buch, das nur wenige Menschen lesen durften, das aber jeder kritisieren sollte. Das war die Bibel. Als meine Familie deportiert wurde, durften meine Großeltern nur das mitnehmen, was sie in ihren eigenen Händen tragen konnten. So wurden unter anderem 3 Gebetbücher und eine kurze biblische Geschichte für die katholischen Volksschulen mitgenommen. Auch wenn ich diese in gotischer Schrift gedruckten Bücher nicht lesen konnte, waren sie für mich ein wahres Zeugnis des Glaubens. Das Kinderbuch mit den Bibelgeschichten hat mich neugierig auf die Bibel gemacht. Aber keiner von unseren Nachbarn oder meinen Schulfreunden besaß eine. Einmal habe ich in der Bibliothek 2 atheistische Bücher entdeckt: Die Bibel für Gläubige und Ungläubige und Das amüsante Evangelium. In beiden Büchern wurde der christliche Glaube verspottet und widerlegt, was für mich nicht neu war. Eine Entdeckung war, dass ich aus den Büchern zwischen den Zeilen erfahren konnte, was tatsächlich in der Bibel stand. Das amüsante Evangelium erzählte, wie dumm die Familie und die Nachfolger Jesu waren. Es erzählte, wie Jesus bei seinem ersten Wunder wegen seiner eigenen Vorliebe für Alkohol aus Wasser Wein gemacht hatte oder beim letzten Abendmahl eine Fußpflege stiftete. Es gab in diesem Buch aber auch etwas Wertvolles. Am Anfang eines jeden neuen Kapitels konnte man die Originaltexte aus dem Evangelium lesen. Die Bibliothekarin hatte mir damals erlaubt, das Tippen auf einer Schreibmaschine zu üben. Eureka, dachte ich, und nahm diese Spottbibel mit, um mir daraus alle Bibelzitate abzutippen. Diese geheime Mission dauerte mehrere Wochen, da ich damals nur mit einem Finger tippen konnte. Das Risiko war nicht umsonst. Zum Schluss besaß ich mehrere Blätter mit meiner eigenen Ausgabe des Evangeliums. Das war eigentlich das erste Buch, das ich im Leben herausgegeben habe. Die erste öffentlich zugängliche Bibel wurde erst im Jahr 1990 gedruckt. Auf diese habe ich damals an der Tür der Buchhandlung gewartet und habe dafür mein Monatsgehalt ausgegeben. Das Verbot, eine Bibel in der Sowjetunion zu besitzen, konnte ihre Bedeutung nur bestätigen. Die Kommunisten hatten Angst, dass eine frei zugängliche Bibel sowjetische Atheisten gläubig machen könnte. Und sie hatten recht.
Viele Schwierigkeiten müssen wir mit Humor nehmen, ist Alexander Krylow überzeugt. Und dass ihm das gelungen ist, das durften wir auch in der 7. Folge aus seinem Buch »Wie ich zum Mann wurde – Ein Leben mit Kommunisten, Atheisten und anderen netten Menschen« hören. Ich bin Britt Bergen und verabschiede mich bis zur 8. der insgesamt 11 Folgen, in der Sie erfahren, welche Bedeutung Levi's Jeans und die Jugendzeitung Bravo für Krylows Generation in der ehemaligen Sowjetunion hatten. Zum Nachhören gibt es die einzelnen Folgen auch als Podcast unter www.horeb.org in der Rubrik Erzählung. Seien Sie in Gottes Hand geborgen, das wünscht Ihnen Britt Bergen.